Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunda-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu.
Hallo und willkommen zur Trans Awareness Week des Gunda-Werner-Instituts und zu einer neuen Folge des Podcasts Feminismus Backstage. Mein Name ist Sofbenja Petzelberger. Ich bin nicht-binär und transmaskulin und arbeite als Wissenschaftlerin und Bildungsreferentin zu queer-feministischen Themen. In meiner Freizeit schreibe ich Songs und trete auf unter dem Namen Sofort Support. Normalerweise sitzen hier ReferentInnen des GWI, aber wir machen heute den Trans-Takeover. Und für die Trans-Awareness Week sitzt neben mir Tessa Ganserer, hallo.
Hallo.
Die seit der konstituierenden Sitzung am letzten Dienstag ganz offiziell für die Partei Die Grünen in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja, danke schön.
Tessa ist 44 Jahre jung und hat bereits eine steile politische Karriere im Bayerischen Landtag hinter sich, wo sie sich besonders für eine grünere Umwelt- und Verkehrspolitik stark gemacht hat. Seit ihrem Outing und ihrer öffentlichen Transition ist Tessa auch international bekannt. Sie nutzt ihre Plattform, um sich für queerpolitische Themen stark zu machen und ist nun eine der ersten beiden Transfrauen im Deutschen Bundestag. Liebe Tessa, schön, dass du da bist. Ich folge dir schon ganz lange auf Instagram. Und ja, es ist mir eine große Ehre, dich heute interviewen zu dürfen.
Ja, danke. Ich bin gerne hier.
Du hattest jetzt ein Interview mit dem Tagesspiegel. Ich glaube, letzte Woche, da hast du gesagt, dass du noch gar nicht richtig verdauen konntest, im Bundestag zu sitzen und Abgeordnete im Bundestag zu sein. Hat sich das schon so ein bisschen gelegt oder wie geht es dir heute damit?
Nee, ich kämpfe immer noch mit der Bürokratie des Deutschen Bundestags, um im Büroaufbau, also bis die ganze Technik läuft. Das ist aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass mir der Einzug in den Bayerischen Landtag sehr leicht gefallen ist, weil ich vorher schon jahrelang Mitarbeiterin war. Und da war das eigentlich nur ein Rollenwechsel.
Und du machst ja auch Queerpolitik oder bist auch Sprecherin für queerpolitische Themen und setzt dich dafür Rechte von queeren Menschen ein. Und hast aber auch mal gesagt, dass das so emotionale Schwerstarbeit ist, also eben selber betroffen zu sein und dann gleichzeitig eben für diese Rechte zu kämpfen. Und genau, die Frage wäre so, wie du das im Alltag navigierst, also genau dann auch gleichzeitig noch Raum für deine anderen Interessen und Themen zu finden und ja.
Ja, das ist generell so die große Kunst in einem politischen Mandat, den Spagat zwischen Politik und Privatleben zu schaffen oder sich überhaupt noch ein bisschen Privatleben zu erhalten, weil man in so ein Mandat eigentlich komplett aufgehen kann. Ja, man soll sich ja als Mensch nicht verlieren und natürlich auch immer die große Herausforderung, sich auf Themen zu konzentrieren und seine Arbeit effektiv einzuteilen und alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, und du hast ja auch andere Themen, die dir wichtig sind politisch, oder genau, also ist es dann schwierig, auch deine anderen Themen anzubringen, wenn du so in der Rolle als ja, queer politische Sprecherin und
Ich finde, das ist sehr unterschiedlich, weil das immer zum politischen Geschäft gehört, dass ein Großteil der Arbeit wirklich klein ist, wo man aber trotzdem was bewegen kann. Das aber oftmals Themen sind, die sich medial nicht gut darstellen und vermarkten lassen. Und es ist jedes Mal eine Gratwanderung, aber ich glaube, dass sich damit, auch wenn's, wenn die Berichterstattung zunächst einmal im großen Teil meiner Biografie geschuldet ist und das mediale Interesse, dass ich damit auch die Themen und die Forderungen transportieren kann und dass das doch nicht zu unterschätzender Beitrag für die Akzeptanzarbeit ist.
Auf jeden Fall. Also das machst du ja auch ganz stark und offen und ehrlich. Also wirklich beeindruckend finde ich das, wie du diese Plattform auch dann immer wieder nutzt, eben um auf die Themen aufmerksam zu machen. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, nämlich. Und zwar vor allem wegen deiner starken Haltung gegen das TSG, also das sogenannte Transsexuellengesetz, das ja seit rund 40 Jahren so fürchterlich diskriminierend ist und versucht, die rechtliche und soziale Transition von Transmenschen in Deutschland zu regeln. Genau, du weigerst dich ja selbst, das TSG-Verfahren durchzuführen und setzt dich eben für das Selbstbestimmungsgesetz ein. Dazu gibt es jetzt auch aktuell einen Dokumentarfilm, der heißt Ab heute, der lange Weg zum eigenen Namen. Da bist du ebenfalls zu sehen unter auch anderen Transpersonen, die da zu Wort kommen. Und genau, vielleicht kannst du für die HörerInnenschaft kurz zusammenfassen, warum hast du dich dazu entschieden, deinen Namen und Personenstand nicht mit dem TSG zu ändern? Und was soll das neue Selbstbestimmungsgesetz beinhalten oder besser machen?
Also ich kann es versuchen, aber ich glaube, das geht nicht, das kurz zu fassen, weil es einfach wichtig ist, auch die Geschichte zu kennen, die Entstehungsgeschichte. Nachdem transgeschlechtliche Menschen in unserer Gesellschaft jahrzehntelang extremst stigmatisiert wurden. Das ganze Thema tabuisiert war, transgeschlechtliche Menschen wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und jahrzehntelang auch im Nachkriegsdeutschland keine Chance hatten, rechtlich anerkannt zu werden, war das schon ein Novum, dass es endlich ein Gesetz gab, das Transmenschen möglich gemacht hat, ihren falschen Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen und ihren selbstgewählten Vornamen anzuerkennen. Aber dieses Gesetz atmet, finde ich, einen furchtbar schrecklichen Geist dunkler Vergangenheit. Mhm. Und dieses Gesetz war von Anfang an Unrecht. Es atmet den Geist einer Vergangenheit, als der Staat bestimmt hat, welche Ehen annulliert werden müssen, welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. So war in der Ursprungsfassung des TSGs noch vorgeschrieben, dass verheiratete transgeschlechtliche Menschen sich erst einmal scheiden lassen mussten, dass sie eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen mussten und den Nachweis erbringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, bevor sie in ihrem eigenen Geschlecht staatlich anerkannt wurden. Diese Vorgaben wurden in mehreren einzelnen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts für grundgesetzwidrig erklärt. Grundrechte haben wir nicht der Politik zu verdanken, sondern es waren mutige VorkämpferInnen, die sich für unsere Rechte stark gemacht haben und die in teilweise jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht diese Grundrechte für uns erstritten haben. Von dem her ist es heute schon wesentlich leichter, in dieser Gesellschaft zu bestehen, aber geblieben ist nach wie vor die Zwangsbegutachtung. Und ich finde, kein Staat, kein Richter hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich der Mensch sein darf, der ich bin. Und deswegen finde ich dieses Verfahren nach transsexuellen Gesetz, wonach ich einen Antrag bei Gericht stellen müsste, einen ausführlichsten Translebenslauf beilegen muss und dann zwei psychologische Gutachten über mich ergehen lassen muss, nur damit dann ein Richter entscheiden kann, ob mich der Staat als die Frau akzeptiert, die ich jetzt schon seit Jahren jeden Tag in der Öffentlichkeit stehe. Das finde ich so ein dermaßen gravierenden Verstoß gegen die Menschenwürde und gegen mein grundgesetzlich geschütztes Recht auf Selbstbestimmung, weshalb ich mich diesem Verfahren einfach nicht unterziehen kann.
Ja, danke, dass du da nochmal so ausgeholt hast auch. Ich finde das auch richtig wichtig, diese Geschichte zu benennen und die zu kennen. Und auch, das ist ja auch jüngste Geschichte, also die Zwangsscheidung zum Beispiel oder auch die, also genau,
was die Zwangsscheidung war, hatte bis 2007 Bestand und der Zwang zur geschlechtsangleichenden Operation bestand bis 2011. Also das ist noch gar nicht so lange her. Und ich denke so, auch also diese Vorgaben, ähnlich wie die Zwangsbegutachtung, die kommen heute aus einer Zeit, wo Transgeschlechtlichkeit extrem pathologisiert wurde. Mit der Einstellung, dass wir am besten vor uns selbst geschützt werden müssen und nicht wissen, wer und was wir sind. Und da ist halt mittlerweile auch die Psychologie deutlich weiter. Trans ist keine Krankheit. Das ist auch nichts, wofür man sich oder wogegen man sich entscheiden kann. Man kann das auch so sehen, nicht irgendwo an irgendwelchen Blutbildern messen. Man kann es aber auch nicht wegtherapieren. Ja. Deswegen muss ja und wird ja jetzt auch Transgeschlechtlichkeit aus dem Katalog der psychischen Störungen herausgenommen und bekommt eine neue Kategorie in der Klassifikation der Krankheiten.
Ja, das ist, ich glaube, die meisten CIS-Personen wissen gar nicht, was das TSG eigentlich ist und das ist immer noch, was da immer noch alles dazugehört. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Menschen wie du, die diese Plattform haben, auch da so offen drüber sprechen.
Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft einfach nur ein enormes Aufklärungsdefizit, nachdem jahrzehntelang so getan wurde, als würde es uns gar nicht geben. Ich glaube, da fehlt einfach noch so wahnsinnig viel an Wissen und an Verständnis. Die Rechtsprechung die höchstrichterlichen Bundesverfassungsgerichtsurteile sind, glaube ich, im Bewusstsein unserer Gesellschaft als Ganzes noch nicht so richtig angekommen.
Ja, das stimmt.
Also den Fakt, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2011 im Prinzip sich einreiht in einer schon seit Jahren existierenden, sehr stringenten Rechtsprechung, mit der die Selbstbestimmungsrechte von transgeschlechtlichen Personen nach und nach weiter gestärkt wurden und anerkannt wurden die einfach darauf fußen, dass es einfach seit vielen Jahren anerkannt der Stand der Wissenschaft ist, dass sich Geschlechtlichkeit eben nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen oder Chromosomen festmachen lässt. Das, glaube ich, ist so im Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen, weshalb wir jetzt ja auch in letzter Zeit eine verstärkte Diskussion und Auseinandersetzung um die Selbstbestimmungsrechte von Transpersonen auch in der Öffentlichkeit erleben.
Ja, bei diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz, also es gab da ja einen Entwurf von der FDP und eben auch von deiner Partei, von den Grünen, vielleicht auch nochmal eben für die HörerInnenschaft, was ist denn dann das Selbstbestimmungsgesetz oder was soll da rein?
Also, Wir sind der Meinung, dass es keine Sondergesetze für Transpersonen braucht, dass man natürlich eine Regelung braucht, um bei der Geburt fälschlicherweise oder falsche Geschlechtseinträge korrigieren zu lassen. Und das macht man am besten dort in den Gesetzen, wo es hingeht, und das eben im Personenstandsgesetz. Da wurde ja der Gesetzgeber in der letzten Legislaturperiode ein weiteres Mal vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert, zur Stärkung der Selbstbestimmungsrechte, der grundgesetzlich geschützten Selbstbestimmungsrechte. Ich muss ja sagen, das sind Grundrechte, die hier nicht eingehalten wurden. Und deswegen musste in der letzten Legislaturperiode nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Bundesregierung Regelungen schaffen, dass Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen lassen oder einordnen können, die Möglichkeit haben, einen dritten positiv formulierten Geschlechtseintrag zu wählen oder die Möglichkeit haben, ihren Geschlechtseintrag offen zu lassen. Der Gesetzgeber hat sich dann auf den Geschlechtseintrag divers geeinigt, und es hätte damals die Möglichkeit bestanden, dass man hier einmal wirklich die Grundrechte aller trans- und non-binären Personen wahrt und eben diese Regelung für alle gleichermaßen gilt. Das wollte aber die damalige unionsgeführte Große Koalition nicht. Mhm. Und man hat diese Regelung im Personenstandsgesetz für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung beschränkt. Aber diesen Passus könnte man ändern. Hier gibt es eine Regelung, dass man per Diagnose vom Arzt oder per Selbsterklärung seinen Personenstand richtigstellen lässt. Diese Regelung müssen wir einfach für alle Personen ändern oder öffnen. Dann würde sich schon mal dieses Transsexuellengesetz als Sondergesetz erübrigen. Ja. Wir bräuchten dann aber im Personenstandsgesetz deutlich bessere Regelungen zum Offenbarungsverbot, dass eben die Vergangenheit von Transpersonen nach der Personenstandsänderung nicht mehr offenbart werden dürfen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist eine notwendige Reform des Abstammungsrechts, weil Transpersonen, die Eltern werden oder vor der Transition Kinder geboren haben oder Kinder bekommen haben, Eltern waren, in der Geburtsurkunde ihrer Kinder ihren Namen nicht richtig gestellt bekommen und deswegen mit der Geburtsurkunde ihrer Kinder jedes Mal, wenn sie die benötigen, um ihre Elternschaft zu legitimieren, zwangsgeoutet werden. Auch hier muss eine Regelung im Abstammungsrecht geschaffen werden, dritter Punkt. Und der vierte Punkt, der für die Lebenswirklichkeit von transgeschlechtlichen Menschen mindestens so bedeutsam ist wie die Abschaffung dieses entwürdigenden Begutachtungsverfahren, ist bessere medizinische Versorgung. Und deswegen wollen wir mit unserem Selbstbestimmungsgesetz eben auch den Rechtsanspruch auf notwendige medizinische Leistungen gesetzlich verankern.
Das wäre natürlich super. Also ich kenne halt von vielen auch trans- und abinären Personen gerade, dass da auch so eine Angst da ist, dass wenn eben offiziell jetzt ja die Diagnose abgeschafft wird, dass dann eben auch so eine Angst da ist, dass dann nachher die Krankenkassen nicht mehr die gesundheitliche medizinische Versorgung gewährleisten, was sie ja sowieso schon nur ganz widerwillig machen oder manchmal auch sich sowieso schon dagegen stellen.
Hier gibt es ja Urteile des Bundessozialgerichtes, die den Anspruch deutlich machen, aber hier ist der Rechtsstatus von Transpersonen einfach nicht ausreichend gut verankert, so dass im Selbstverwaltungsbereich der Krankenkassen hier einfach Hürden aufgebaut werden und es ganz offensichtlich strukturelle Diskriminierung im Gesundheitssystem gibt, die den Zugang zu notwendigen medizinischen Leistungen, auf die wir eigentlich auch nach dem Bundessozialgerichtsurteil einen Anspruch hätten, deutlich erschwert bis nahezu unmöglich gemacht werden. Und deswegen ist eben diese gesetzliche Verankerung des Rechtsanspruches einfach ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Selbstbestimmungsgesetzes.
Ja, auch weil ja jetzt bisher dann jede Transperson, die das macht, alles selber einklagen und einfordern und mit der Krankenkasse klären muss. Also es würde natürlich eine riesen Erleichterung bringen, dann einmal ein Paket zu schnüren, wo alles genau drin ist. Ja. Jetzt wurde aber das ja abgelehnt, also von, hast du ja auch schon gesagt, CDU und SPD. Wie hoch schätzt du denn die Chancen ein dafür, dass es jetzt in der neuen Legislaturperiode auch wirklich umgesetzt wird?
Also ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass die zukünftige Ampelkoalition, die zukünftige Bundesregierung, die wirklich notwendigen und längst überfälligen gesellschaftspolitischen Reformen beherzt anpackt. Hier sind nicht nur große Schnittmengen, sondern wirklich in vielen Bereichen, gerade im queerpolitischen Bereich, die Partei- und Wahlprogramme nahezu deckungsgleich. Und auch wenn die Koalitionsverhandlungen noch laufen, das noch nicht abgeschlossen ist, blicke ich da sehr optimistisch in die Zukunft, dass es hier zu einer längst überfälligen Reform kommt.
Das wäre so toll. okay. Gibt es noch andere Bereiche, die du gerade nennen möchtest, wo du dich für trans- und abinäre Menschen einsetzt, jetzt genau in deiner Arbeit?
Also ganz wichtig ist mir die Akzeptanzarbeit und die Antidiskriminierungsarbeit, weil wir hier gibt es ja auch Parallelen zu anderen gesellschaftlichen Problemen beziehungsweise gesellschaftlichen Phänomenen, dass wir solche Sachen nicht einfach per Gesetzesbeschluss, per Parlamentsbeschluss aus der Welt schaffen können. Das Thema sexualisierte Gewalt, das Thema Alltagsrassismus können wir nicht, und selbst wenn wir 2/3 Mehrheit hinbekommen würden und das Parlament einstimmig irgendeinen Beschluss fasst, ist dieses Phänomen nicht aus der Welt. Ja. Hier haben wir eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier ist natürlich die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Akzeptanzarbeit zu unterstützen, finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen. Aber das, glaube ich, wird eine lange Aufgabe, auch wenn es mich als Politikerin eher ernüchtert und bisweilen deprimiert. Aber ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir diese großen gesellschaftlichen Aufgaben als Gesellschaft gesamt, dass alle gesellschaftlich relevanten Kräfte, NGOs, Organisationen, auch kirchliche Einrichtungen, egal welcher Konfession sie angehören, sich diesen Aufgaben und Herausforderungen stellen müssen und ihren Beitrag für gutes, besseres und friedliches Miteinander leisten müssen. Die Politik muss da die Rahmenbedingungen schaffen, weshalb mir es eben auch ein wichtiges Anliegen ist, dass wir einen Aktionsplan für Vielfalt bekommen, um diese Aufklärungsakzeptanzarbeit zu leisten. Und dann gehört aber auch dazu, dass dort, wo fehlende Akzeptanz sich in Ablehnung, in Abwertung, Benachteiligung bis hin zur Gewalt entlädt, die Politik, der Rechtsstaat sich schützend und unterstützend vor Menschen stellt, die anhand von gruppenbezogenen Merkmalen Benachteiligung oder sogar Gewalt erfahren haben. Deswegen brauchen wir auch eine Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und deutlich entschlossene Verfolgung von Hassgewalt online wie offline. Und das trifft eben nicht nur queere Menschen, sondern alle marginalisierte Gruppen. Und hier kann ich nur appellieren, dass wir, weil die Diskriminierungsursachen und Strukturen oftmals so starke Parallelen aufweisen, dass wir hier uns zusammentun und uns gemeinsam für friedlicheres und besseres Miteinander einsetzen.
Ja, ich wollte auch noch fragen, genau, welche anderen politischen Ziele du so verfolgst, also jetzt außerhalb von den queerpolitischen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, und auch wie du so mit Differenzen umgehst innerhalb deiner eigenen Partei, also zum Beispiel was deine Haltung gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr angeht.
Also Ich bin eigentlich so wegen den umweltpolitischen Themen bei den Grünen aktiv geworden. Das waren die Themen, die mich auch motiviert haben, für den Bayerischen Landtag zu kandidieren, auch selber ein Mandat anzustreben. Und ich durfte in der Legislaturperiode von 2013 bis 2018 für die Grünen im Bayerischen Landtag die Mobilitätspolitik gestalten und auch die Wald- und forstwirtschaftlichen Themen bearbeiten. Und an diese Arbeit würde ich auch gerne im Deutschen Bundestag anknüpfen. Das wird noch eine Zeit dauern. Jetzt stehen erst einmal die Koalitionsverhandlungen an, dann die Regierungsbildung und dann vielleicht vor Weihnachten gelingt es uns als Fraktion, wenn dann auch klar ist, ob Ministerien neu zugeschnitten werden und dann entsprechend dann auch die Ausschüsse im Parlament sich anpassen. Dann als letztes werden dann die thematischen Zuständigkeiten verteilt und da bin ich dann gespannt, wo ich dann, an welchem Platz ich für die Grünen in den nächsten 4 Jahren dann auch Politik mitgestalten darf und Spannungsthemen, und weil gerade das Thema Auslandseinsätze, also ich glaube, das sind Gewissensentscheidungen und vor solchen Entscheidungen habe ich den allerhöchsten Respekt. Das war echt eine Sache, wo ich die Bundestagsabgeordneten nie beneidet habe und froh war, dass ich solche weitreichenden Entscheidungen im Bayerischen Landtag nicht fällen musste und weshalb ich ja nach wie vor diesem Mandat, auch wenn es für mich eine echte Freude ist und eine große Ehre, im Deutschen Bundestag Politik gestalten zu dürfen, aber vor solchen Entscheidungen, da habe ich Respekt und da bin ich mir sicher, dass so oder so, wie dann auch eine Entscheidung zustande kommt, dass die nicht einfach wird und dass die so manche schlaflose Nacht bereiten wird.
Ja. Und bei den Themen, was wäre denn so deine, welches Thema würdest du denn gerne?
Also ich würde liebend gerne mich wieder den verkehrspolitischen Themen zuwenden. Also ich würde am liebsten Mobilitätspolitik machen, weil ich habe da anderes Verständnis. Mobilitätspolitik ist für mich einfach eine andere Herangehensweise. Also die Möglichkeit, sich von A nach B zu bewegen, ist einfach eine Grundvoraussetzung, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Deswegen ist der Zugang zu einer bezahlbaren Mobilität einfach eine elementare Gerechtigkeitsfrage. Aber um mobil zu sein, benötige ich nicht unbedingt ein Auto. Und die Verkehrspolitik beschäftigt sich meiner Meinung nach viel zu sehr um Straßeninfrastrukturprojekte, um Automobilität zu gewährleisten. Und mir ist halt einfach wichtig, weil ein nicht unerheblicher Teil unserer Gesellschaft, die ganzen Jugendlichen, die noch keinen Führerschein haben, die älteren Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Auto fahren können, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Führerschein haben oder sich gar kein eigenes Auto leisten können. Auch denen Menschen möchte ich mit meiner Politik Mobilität ermöglichen und den notwendigen Verkehr, den müssen wir dann so umweltfreundlich wie möglich gestalten. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir unsere mobilitätspolitischen Probleme nicht allein unter der Motorhaube lösen, indem wir einfach den Verbrennungsmotor rauspacken und einen batterieelektrischen Antrieb reinstecken. Das ist wichtig, um die CO2-Ziele zu erreichen. Aber wir werden die echte Mobilitätswende und die ganzen Probleme, die zunehmende Flächenverbrauch für Infrastrukturprojekte, die zugestopften Straßen, mehr Grün, mehr lebenswerte Städte, das werden wir nicht alles schaffen, wenn wir auch unser Mobilitätsverhalten nicht ändern.
Ja.
Und da würde ich gerne weiterarbeiten.
Da merkt man auch sofort, dass du dafür brennst. Also das fand ich gerade voll schön.
Ja.
Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und auch für alle dein Engagement für unsere Community und ja, dafür, dass du deine öffentliche Plattform eben nutzt, um dich so einzusetzen für unsere Rechte als Transperson. Ja, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden, und falls du noch Ausgehtipps brauchst für Berlin oder so, sag gerne Bescheid.
Ja, danke, die nehme ich gerne entgegen.
Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.